Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Einleitend bringen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag den von der Regierung ausgearbeiteten Vorschlag zu Steueränderungen nicht unterstützt. Zur Billigung fehlte eine Stimme. Für die umfassende Vorlage stimmten 99 Abgeordnete der Regierungsparteien. Dagegen waren 96 Abgeordnete der ODS, KSČM und die ehemalige Vorsitzende der Freiheitsunion Hanna Marvanová. Drei Kommunisten enthielten sich der Stimme. In den Steueränderungen schlug die Regierung unter anderem die Erhöhung der Verbrauchssteuer und der Mehrwertsteuer, höhere Steuern für Besserverdienende sowie Steuersenkungen für Firmeneinkünfte vor. Der christdemokratische Parteichef Cyril Svoboda räumte nach der Abstimmung die Möglichkeit einer Rekonstruktion des Koalitionskabinetts ein. Er schloss die Entstehung einer Minderheitsregierung nicht aus. Der erste Jahrestag der Terrorangriffe auf New York und Washington soll zum Nachdenken und zu einem Rückblick anregen. Davon ist der tschechische Staatspräsident Václav Havel überzeugt, der gleichzeitig dazu aufgefordert hat, dass die Menschen am Mittwoch, dem 11. September, der Opfer der Terrorangriffe gedenken und ihre Solidarität mit den Amerikanern zum Ausdruck bringen sollen. Am 11. September fanden in Tschechien zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem eine Versammlung im St. Veits Dom auf der Prager Burg und ein Pietätakt auf dem Prager Vítkovberg. Der tschechische Premier Wladimír Špidla erklärte sich am Montag in Dänemark mit dem dänischen Programm der Beitrittsgespräche zwischen der EU und den Kandidatenländern, die im Dezember abgeschlossen werden sollen, eindeutig einverstanden. Seinem dänischen Amtskollegen Anders Fogh Rasmussen sagte Špidla, dass Tschechien nicht bereit ist, die Beitrittsgespräche um jeden Preis abzuschließen. Vor den dänischen Abgeordneten verteidigte Špidla die Gleichheit der künftigen neuen Mitglieder mit den bestehenden EU-Staaten. Aus dem Chemiewerk Spolana sind bei den Überschwemmungen über 80.000 Kilogramm Chlor entwichen. Dies folgt aus den am Montag veröffentlichten Angaben der Firma. Das Hochwasser beschädigte im Areal des Chemiewerkes Depots in zwei Lagern. Die Rettungsarbeiten haben 2 Wochen gedauert. Spolana wurde dafür kritisiert, dass sie die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert hat. Die tschechische Nationalbank hat gegen den starken Kurs der tschechischen Krone interveniert, die nach 6 Wochen wieder die Grenze von 30 Kronen für einen Euro durchbrochen hat. Präsident Václav Havel hat Bürgerrechtler aus Nordkorea auf der Prager Burg empfangen. Die 7-köpfige Gruppe der Gegner des nordkoreanischen kommunistischen Regimes ist auf Einladung der humanitären Gesellschaft Mensch in Not nach Prag gekommen. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag. In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Katrin Bock. Heutiges Thema ist der geplante deutsche Kriegsgräberfriedhof in Prag. Im Anschluss daran lädt sie Markéta Maurová nach Rostocki ein.
Sollten Sie einmal in Prag sein und weniger touristische Orte besuchen wollen, dann könnten Sie das Prager Friedhofsviertel am Ende der Vinohradská Straße an der Grenze der beiden Stadtteile Vinohrady und Strašnice besuchen. Hier befinden sich 5 Friedhöfe. Der größte, der Olšaner, wurde Ende des 17. Jahrhunderts als Pestfriedhof vor den Toren der Stadt angelegt. An ihn grenzt der neue jüdische Friedhof, auf dem unter anderem Franz Kafka begraben liegt. Auf dem daneben liegenden Friedhof sind unter anderem Gräber von sowjetischen und alliierten Soldaten, die 1945 bei der Befreiung der Tschechoslowakei gefallen sind. Ein Stückchen weiter schließlich liegt der Weinberger Friedhof mit dem größten und bekanntesten Prager Krematorium. Diesem gegenüber schließlich befindet sich ein ehemals deutscher evangelischer Friedhof, der seit 1945 verwildert. Auf diesem sind nicht nur deutsche Professoren und Politiker begraben, sondern sozusagen auch der Stein des Anstoßes. Denn hier soll im nächsten Jahr eine deutsche Kriegsgräberstätte entstehen. Nicht alle Prager sind von dieser Idee begeistert. Musik. Das Protektorat Böhmen und Mähren blieb während des Zweiten Weltkriegs weitgehend von großen Kampfhandlungen verschont. Erst in den letzten Kriegsmonaten, als die böhmischen Länder von Westen und Osten her befreit wurden, kam es auch hier zu Gefechten. Wie viele deutsche Soldaten auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik gefallen sind, ist allerdings laut Burkhard Nipper, Generalsekretär des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, heute schwer festzustellen.
Die Zahlen sind nicht ganz genau, auch bei der deutschen Dienststelle, mit der wir in Berlin zusammenarbeiten. Die Größenordnungen schwanken zwischen 120 und 170.000 Kriegstoten. Die sind auch bisher nicht alle erfasst. Man wird auch gar nicht mehr im Laufe der Zeit alle erfassen können.
Zur Zeit des Kalten Krieges waren eine Anlage deutscher Kriegsgräberstätten in sozialistischen Ländern nicht zu denken. Doch seit Anfang der 90er Jahre ist der Volksbund auch in den böhmischen Ländern aktiv. 10 Kriegsgräberanlagen gibt es bereits in der Tschechischen Republik. Die erste wurde im Mai 1991 im westböhmischen Rakovník eingeweiht. Die geplante Stätte in Prag soll die letzte hierzulande sein. Über den Beginn der Planungen erklärt Burkhard Nipper vom Volksbund Folgendes.
Nun, wir haben im letzten Jahr einen Vertrag mit der Stadt Prag, dem Oberbürgermeister und in Anwesenheit des deutschen Botschafters abschließen können, in dem uns das Gelände in Vinohrady auf Vorschlag von der Prager Seite zugewiesen worden ist und das eben vorsieht, dass hier eines Tages deutsche Kriegsgräber angelegt werden sollen. Wir befinden uns zurzeit in der Baugenehmigungsphase für die Herrichtung des Friedhofes.
Nicht jeder ist allerdings von der Idee begeistert, dass in Prag eine große deutsche Kriegsgräberanlage entstehen soll. Insbesondere Überlebende des Holocausts, ehemalige KZ-Häftlinge und Angehörige von Nazi-Opfern äußerten ihre Kritik. Šárka Helmichová, Sprecherin des Tschechischen Bundes der Freiheitskämpfer, fasst diese Meinungen zusammen.
Etwa vor einem Jahr haben wir eine Erklärung veröffentlicht, dass wir gegen die Einrichtung des deutschen Soldatenfriedhofs sind. Unserer Meinung nach sollten keine Toten umgebettet werden, sondern die Gräber dort, wo sie jetzt sind, gepflegt werden. Die Anlage eines Sammelfriedhofs, noch dazu im Zentrum von Prag, lehnen wir ab. Außerdem erregt diese Aktion völlig überflüssigerweise die Gemüter. Hierzulande leben noch über 20.000 aktive Widerstandskämpfer und die finden sich mit dieser Idee nur schwer ab.
Zu dieser Kritik kommt die Lage der geplanten Kriegsgräberstätte. Genau auf der anderen Straßenseite befindet sich eine kleine Gedenkstätte für Faschismusopfer. Hier wurde während der Okkupation heimlich die Asche von über 2000 Hingerichteten verstreut, unter anderem auch von einigen Männern aus Lidice, die in einem Prager Gefängnis erschossen wurden. In unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage liegt das als Hagibor bezeichnete Gelände, das bis 1938 im Besitz der jüdischen Gemeinde war. Während der Okkupation war der Hagibor eine der Sammelstellen, von denen aus Juden in Konzentrationslager deportiert wurden. Bis heute erinnert allerdings keine Gedenkstätte oder Tafel an dieses düstere Kapitel der deutsch-tschechischen Geschichte. Šárka Helmichová vom Tschechischen Bund der Freiheitskämpfer führt ein weiteres Argument gegen die geplante deutsche Kriegsgräberanlage an. Auf dem ehemals deutschen Friedhof sollen tschechische Kinder begraben sein, die während der Okkupation zur Germanisierung in deutsche Kinderheime gesteckt wurden.
Viele der Kinder, die verfolgte tschechische Mütter während der Okkupation zur Welt gebracht haben, wurden ihnen weggenommen und in deutsche Kinderheime gebracht. Ihre Namen wurden geändert, aber nach dem Krieg haben die Eltern sie trotzdem aufgespürt. Hier liegen auch einige tschechische Kinder, wenn auch mit deutschem Namen.
Unter anderem soll hier auch die Tochter einer Lidicer Frau begraben sein. Kurz nach der Vernichtung von Lidice im Juni 1942 brachte Anna Nešporová-Horáková im Prager Gestapo-Krankenhaus eine Tochter zur Welt. Diese wurde ihr kurz nach der Geburt weggenommen. Frau Nešporová-Horáková sah sie nie wieder. Heute ist sie eine derjenigen, die entschieden gegen die geplante Kriegsgräberanlage auftritt. Ist der ehemalige deutsche evangelische Friedhof in Prag-Straschnice wirklich der ideale Ort für deutsche Kriegsgräber? Dazu noch einmal Burkhard Nipper vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Es mag sein, dass es immer mal vereinzelte Proteststimmen gibt, die sind uns bisher so detailliert hier gar nicht bekannt geworden oder an uns herangetreten, da das Gelände, wie ich hier erwähnte, ein Vorschlag der tschechischen Seite ist, haben wir jetzt keinen Anlass, hier von der Planung abzurücken. Wir glauben aber auch, dass wir auch in so einer Umgebung durchaus eine solche Kriegsgräberstätte anlegen können, denn wir wollen ja hier erinnern und gedenken an die gemeinsame Geschichte und hier auch künftig junge Menschen aus der Tschechischen Republik und aus Deutschland zusammenführen, damit sie gemeinsam die Geschichte aufarbeiten. Und das kann man auch sehr gut, wenn auch andere Gedenkstätten im Umfeld sind, die man dann gemeinsam besuchen und vielleicht dort auch gemeinsam pflegen kann.
Wer soll eigentlich auf dem geplanten Friedhof bestattet werden?
Nun, in Prag hat es ja glücklicherweise wenig Kriegskampfhandlungen gegeben. Es war während des Krieges Lazarettstadt, insofern gibt es dort sehr viele Lazaretttote und sonstige Tote, die im Umfeld im Zusammenhang mit dem Kriegsende umgekommen sind, deutsche Kriegstote, die hier nach dem vorgesehenen Kriegsgräberabkommen mit unter dieses Abkommen fallen würden, die würden hier bestattet werden.
Viele der toten Wehrmachtssoldaten waren bisher an verschiedensten Orten in und um Prag provisorisch bestattet. Immer wieder stieß man auch bei Straßen oder anderen Bauarbeiten auf Kriegstote. Die sterblichen Überreste all dieser in und um Prag gefallenen Soldaten werden derzeit zum Teil provisorisch in Depots gelagert und warten seit langem auf einen würdigeren Ort der letzten Ruhe. Angesichts der Proteststimmen gegen die geplante Kriegsgräberanlage in Prag und der schlechten Schlagzeilen, für die die tschechisch-deutschen Beziehungen in den letzten Monaten sorgten, könnte man annehmen, dass die Arbeit des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Tschechien auf Probleme stößt und die bereits bestehenden 10 Kriegsgräberstätten Ziel von Vandalismus sein könnten. Laut dem Geschäftsführer des Volksbundes, Burkhard Nipper, ist das Gegenteil der Fall.
Sogar in Westeuropa kann es mal Vandalismusschäden geben. Die hat es in der Tschechischen Republik bisher nicht gegeben. Und insofern gehen wir davon aus, dass der Volksbund als humanitäre Organisation, die bereits 1919 nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden ist, um die Gräber der gefallenen Kriegstoten zu betreuen, dass das die Anerkennung in der breiten Bevölkerung hat. Denn entsprechend unserem Motto Dienst am Menschen, Dienst am Frieden, Arbeit für den Frieden, spüren wir, dass wir in der Bevölkerung an den verschiedensten Orten in der Tschechischen Republik akzeptiert sind mit unserer Arbeit und dass es in einem demokratischen Staat auch Gegenstimmen gibt, ist völlig natürlich.
Soweit Burkhard Nipper vom Volksbund Deutsche Krebsgräberfürsorge und soweit auch das heutige Geschichtskapitel über die geplante Deutsche Kriegsgräberstätte in Prag. Auf Wiederhören in 2 Wochen, sagt Katrin Bock.
In unserem Programm folgt nun die Sendereihe Touristensprechstunde. Margita Maurova wird Sie nach Rostoki u Prahy, Rostoki bei Prag begleiten. Es handelt sich dabei um ein beliebtes Ausflugsziel der Metropolenbewohner, da es sehr nahe bei Prag liegt und auch etwas zu bieten hat. Das Mittelböhmische Museum, das neben seinen Ausstellungen das ganze Jahr über auch ein reiches Begleitprogramm vorbereitet. Sie werden diesmal mit uns aber keine Ausstellung besuchen können, sondern von den schweren Schlägen hören, die das vernichtende Hochwasser der Museum in Rostoki versetzt hat.
Touristensprechstunde.
Schon der Name Rostoki, die Übersetzung würde etwa Flussscheide heißen, also ein Ort, wo sich mehrere Flüsse begegnen bzw. trennen, deutet an, dass der Ort viel mit Wasser zu tun hat. Rostoki liegt am Zusammenfluss der Moldau und des Unetice-Bachs. Im 14. Jahrhundert wurde dort eine Wasserfestung gebaut, die später in ein Schloss verwandelt wurde. Das Wasser sollte es ursprünglich vor Attacken schützen. Nun hat das Wasser es vernichtet. Der Pegel stand dort Mitte August bei 4 bis 7 Metern und die Flut riss alles, was ihr im Wege stand, mit sich. Glücklicherweise gelang es wenigstens, viele Dinge, die im Gebäude aufbewahrt wurden, in höhere Etagen zu tragen und zu retten. In Rostocki befindet sich heute das Mittelböhmische Museum, dessen wichtigste Ausstellung der Archäologie gewidmet ist. Herr Pavel Senkot arbeitet seit 1977 in der Archäologieabteilung. Nun unterbrach er die Aufräumarbeiten, um über das Museum zu erzählen.
Unsere Tätigkeit ist sehr reich, weil in Mittelböhmen gibt es natürlich jetzt eine große Menge von neuen Bauprojekten und so weiter. Und wir müssen nach dem Gesetz natürlich dokumentieren, alles was soll verschwinden und so weiter. Aber wissen Sie, heute, das ist ein wenig surrealistisch, darüber zu sprechen, weil in dem Museum, was findet sich auf dem Fluss Vltava, auf dem Zufluss mit dem Bach Unietice, was gab schon im 19. Jahrhundert den Namen der Aunetice Kultur, also der Kultur der beginnenden Bronzezeit in ganz Europa. Also diese topografische Lage ist für uns jetzt ein großes Handicap, weil durch die großen Welle, die hatten zwischen 4 und 7 Meter und sind in einer Nacht zu uns gekommen, ist unser Hauptgebäude, also das heißt das Schloss, bis zum ersten Stock und dann andere Gebäude, wo haben wir Depositaren und Büros und andere Arbeitsstellen, das kam bis zum zweiten Stock.
Die erwähnte verhängnisvolle Nacht, als das Wasser kam, war die zum Mittwoch, den 14. August. Seit Montag wurden Ausstellungsgegenstände in obere Stockwerke hochgetragen. Am Dienstag sind Museumsmitarbeiter trotz des Verbots über einen Eisenbahndamm in die gefährdete Zone gelangt, um möglichst vieles zu retten. Was auf sie dann wartete, war erschütternd.
Dann sind wir Mittwochmorgen zu dem Museum gekommen und das war eine Ebene, die ganze Region, das war ein Spiegel, also ein Wasserspiegel und daraus ist nur das zweite Stock, wo haben wir die archäologische Dokumentation gerettet und so weiter geblieben mit dem Dach.
Zerstört wurde die ständige Ausstellung im Erdgeschoss des Schlosses.
Die archäologische Exposition, also die permanente Ausstellung, die haben wir 1998 gebaut zu dem Jubiläum der Republik und wo versuchten wir eine moderne Exposition zu bauen und das war meiner Meinung nach auch attraktiv und leider diese Exposition fand sich in dem Erdgeschoss und das ist alles kaputt. Wir haben das einen Tag vor dem Hochwasser gerettet, das heißt die ausgestellten Exponaten und so weiter, aber was war die Konstruktion, was war, sagen wir, die wichtigste Sache? Und zwar, das war eine Science Fiction, das heißt ein künstlicher Raum. Wo fanden sich die Besucher? Was haben wir aus allen möglichen Materialien gebaut, um für die Leute eine emotive Exposition zu vorbereiten, eine interessante Exposition? Das mussten wir physisch liquidieren und alles auswerfen und das existiert nicht mehr.
Rostocki vor dem Hochwasser, Rostocki während des Hochwassers, Rostocki nach dem Hochwasser. Darüber sprach ich auch mit der Leiterin der Programmabteilung des Museums, Tanja Pekarkova. Sie hat mir auch die zerstörte Ausstellung beschrieben.
Ta expozice se jmenovala Cesta pravěkem k českému státu a skutečně nebyly to vitríny, byla to skutečná cesta, kde teda lidé...
Sie hieß die Reise durch die Urzeit zum tschechischen Staat. Es waren keine Vitrinen, sondern ein wirklicher Weg, den die Besucher gingen. Seit 2 Jahren lief hier auch ein interaktives Spiel, die Suche nach der Vergangenheit, in dem die Besucher selbst Archäologen spielten. Jetzt können sie es ein bisschen anders spielen und manche tun es auch. Wie Sie sehen konnten, werden im Park archäologische Scherben rekonstruiert, die von Archäologen bereits verarbeitet wurden und beschrieben waren. Das Wasser hat aber diese Ordnung und Evidenz beschädigt und Freiwillige helfen uns daher nun auch damit. Das Hochwasser brachte uns also ein neues Projekt. Das Museum in Rostocke hat sich nicht nur dank seiner Ausstellungen und Begleitprogramme für die Öffentlichkeit, sondern auch dank seiner Werkstätten und Labors einen guten Ruf verdient. In den Labors wurden die archäologischen Funde und andere Gegenstände restauriert und konserviert. Auch diese Anlagen sind heute kaputt.
Das war eine, sagen wir, fast Spezialisation von diesem Museum, dass neben unseren normalen Arbeitsaufgaben haben wir auch eine systematische Konservation entwickelt. Zum Beispiel das Labor für Holz, was war ein, ich erlaube mir sagen, aus modernsten in Europa, wo haben wir mit Gammastrahlungen große Menge von Holzartefakten, also Möbel und Bibliotheken und so weiter behandelt. Also das ist alles weg. Und außerdem haben wir von der schweizerischen Regierung am Anfang von 90er Jahren eine fantastische Ausstattung eines Laboratoriums für Behandlung von Eisengegenständen bekommen, wie ein Geschenk damals. Und das war etwas, was hat uns sehr viel geholfen. Und das war von der großen Wert, also fast 5 Millionen Kronen und so weiter. Also wir haben versucht, das alles retten, natürlich. Aber es war nicht in menschlichen Kräften, das zu retten.
Das Mittelböhmische Museum in Rostocke hat an die 60 Mitarbeiter. Sie alle haben Mitte August ihre fachmännische Arbeit aufgegeben. Seitdem pumpen sie Wasser, räumen auf, trocknen die Zimmer, tragen Schlamm und alles Mögliche aus den Gebäuden heraus, schmeißen zerstörte Möbel und Böden weg, waschen, reinigen, ordnen und beschreiben aufs Neue die Ausstellungsgegenstände.
Wir müssen alle Räume leer und sauber machen. Weil das ist alles mit dem Wasser aus allen Teilen, aber auch aus chemischer Fabrik, die steht unweit von uns, und aus Kläranlage, das alles mit toten Fischen und so weiter ist vermischt mit unseren Dingen in den Räumen. Also das muss alles weg. Die Räume müssen sauber gemacht werden und also alle arbeiten wie Ameisen, um die Epidemie und so weiter zu vermeiden.
Durch die Katastrophe und harte Arbeit haben, wie überall im Lande, glücklicherweise auch ihre positiven Seiten. Nach all der Katastrophe war das erste Wochenende am schönsten. Wir waren überrascht, wie viele Leute aus Rostocke und Umgebung kamen, um uns bei den ersten Rettungsarbeiten zu helfen. Die zur Hilfe bereiten Leute kommen bis heute. Im Augenblick müssen sich die Museumsmitarbeiter aber vor allem selbst helfen. Obwohl es sich immer noch um Aufräumarbeiten handelt, müssen Fachkräfte entscheiden, was wie gerettet werden soll. Mit Hilfsangeboten melden sich daher auch andere Museen aus Tschechien und aus dem Ausland, die fachmännische Arbeit oder aber etwa Aufbewahrungsräume anbieten können. Und wie können die normalen Leute, darunter wohl auch unsere Rundfunkhörer, helfen? Was die weitere Hilfe angeht, würden uns im Moment selbstverständlich in erster Linie Finanzspenden helfen, die wir für die Rettung der historischen Gebäude verwenden würden. Wir brauchen die Finanzen sehr schnell, weil das Wetter nun noch sehr schön ist und man vieles machen kann. Zeit und Geld sind für uns im Moment also das Wichtigste. Für diejenigen guten Seelen, die das Museum in Rostocke unterstützen möchten, wurde ein Sonderkonto gegründet. Die Kontonummer ist 2335-111-0100. Man sollte auch die Adresse der Bank angeben, und zwar Komerční Banka Praha, Filiale Letná, Praha 7, Tschechische Republik, und auch die Adresse des Museums, also Mittelböhmisches Museum, Středočeské muzeum in Rostocke u Prahy, Schloss 1, Zámek 1, Postleitzahl 25263, Rostocke u Prahy. Der Zahlungszweck heißt Sbírka na záchranu historických budov a památek Středočeského muzea, auf Deutsch Sammlung zur Rettung der historischen Gebäude und Denkmäler des Mittelböhmischen Museums. Alle diese wichtigen Angaben finden die Interessierten auch auf unserer Webseite, gemeinsam mit Fotos, die die Vernichtung in Rostocki dokumentieren. Und damit wir nicht so pessimistisch enden, geben wir das Wort abschließend noch einmal an Pavel Senkov. Er verspricht, im Frühling das Museum wieder für die Besucher zu öffnen.
Wir werden alles machen, um unsere Arbeit und unsere Tätigkeit in der nächsten Saison zu öffnen. Es ist unser Ziel, es ist unsere Aufgabe und das ist unser Traum.
Und das war's für heute. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.